Ich nehme euch mit ans Tote Meer. Also nicht zum Ferien machen oder zum Baden. Vielmehr am Toten Meer sind die Salzfelsen. Und die Salzfelsen sind stumme Zeugen von einer tragischen Geschichte. Es ist früh am Morgen. Die Morgenröte bricht gerade an. Und zwei Engel in Gestalt von Mannes drängend zur Eile. Schnell, mach dich parat. Nimm deine Frau, deine Töchter, damit du nicht umkommst in dieser Stadt. Der Mann zögert. Warum? Es geht doch um Leben oder Tod. Aber es bleibt jetzt keine Zeit zum Nachdenken. Der Mann ergreift, also der eine Mann ergreift seine Frau, Töchter und ihn, weil der Herr sie möchte verschonen und führt sie aus der Stadt raus. Erst draussen vor dem Stadttor lässt er sie wieder los. Und dann sagt der Engel zum Mann: Rett dein Leben, schau nicht zurück, bleib nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Rett dich dort aufs Gebirge, damit du nicht umkommst. Ach nein, Herr, sagt der Mann. Wie bitte? Was heisst da, ach nein, Herr? Da geht es um Leben oder Tod. Und er sagt, ach nein? Wer ist das? Es ist der Lot, der Neffe von Abraham. Ach nein, Herr, sagt er, schau, dein Knecht hat doch Gnade gefunden vor deinen Augen und du hast grosse Barmherzigkeit gezeigt, dass du mich am Leben lässt. Ich kann mich aber nicht aufs Gebirge retten. Es könnte mir ein Unheil passieren, dass ich sterbe. Merkwürdig. Der Engel gibt ihm doch einen klaren Auftrag. Und er sagt, ich könnte sterben, wenn ich deinen Rat befolge. Weiter sagt der Lot, schau, da hat es eine Stadt doch ganz in der Nähe. Bis dorthin könnten wir arbeiten. Und sie ist ja nur so klein. Dürfen wir uns nicht dorthin retten, um am Leben zu bleiben? Es ist doch nur eine kleine Stadt. Gut, sagt der Engel, auch das will ich dir gewähren. Ich vernichte die Stadt nicht. Also schnell, rette dich dorthin. Denn ich kann nichts tun, bevor du dort bist. Es geht also am Lot darum, dass die Stadt, und die heisst Zoar, nicht zerstört wird. Ja, möchte auch der Lot in dieser Stadt weiterleben, wo eigentlich nicht besser ist als die Städte, die zerstört werden? In der Zwischenzeit ist die Sonne aufgegangen. Der Lot ist nach Zoar gekommen. Und dann hat der Herr Schwefel und Feuer regnen lassen vom Himmel, aber auf Sodom und Gomorra, hat die Stadt vernichtet, die ganze Gegend, alle Einwohner der Stadt, alles, was auf dem Land gewachsen ist, alles kaputt. Und am Rand vom Toten Meer sind heute noch Ablagerungen von Schwefel und Asphalt zu finden. Und die weisen darauf hin, dass da einmal eine grosse Katastrophe passiert ist. Aber was macht jetzt die Frau vom Lot? Sie schaut zurück. Und die Frau von Lot sah hinter sich und wurde zur Salzsäule. Das Gericht Gottes, wo sämtliche Einwohner von Sodom und Gomorra und die ganze Gegend getroffen hat, trifft auch sie. Warum? Die Anweisungen vom Engel sind doch klar gewesen. Rett dein Leben und schau nicht hinter dich, schau nicht um. Aber die Frau vom Lot widersetzt sich dieser Anordnung und sie setzt ihr Leben leichtfertig aufs Spiel. Vielleicht hat sie gedacht, ach, noch ein letzter Blick auf meine geliebte Stadt und das Haus, wo ich an meinen Hals über Kopf verlassen. Kommt nicht das eigentliche Problem zum Vorschein? Ihr Herz hat das Sodom gehangen. An einer Stadt, die äusserlich gesehen alles hat können bieten. Aber ihr Herz hat etwas gehangen, wo Gott gesagt hat, es ist schlecht. In 1. Mose 13, 13 heisst es, aber die Leute in Sodom waren böse und sündigten sehr gegen den Herrn. Die Frau vom Lot war eigentlich so nahe dran gewesen. Man könnte sagen, sie war schon mit einem Fuß gerettet gewesen. Und dann hat sie der Versuchung nachgegeben, hat zurückgeschaut und es war vorbei gewesen. Vielleicht stehst du heute Morgen auch kurz vor einer Entscheidung zum rettenden Ja zu Jesus Christus. Aber du hast den letzten, den entscheidenden Schritt noch nicht da, dein Leben Jesus anzuvertrauen, ihm die Herrschaft von deinem Leben zu überlassen. Vielleicht fragst du auch, ja, vor was soll ich denn gerettet werden? Beim Lot, da ist es um Leben und Tod gegangen, also am Leben bleiben oder eben sterben. Aber bei uns geht es um viel mehr. Sterben, das müssen wir alle, das wissen wir. Und im Hebräer 9, Vers 27 heißt es, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, dass es mit dem lieblichen Tod ist nicht einfach fertig, sondern es geht weiter. Und die Frage ist dann, wo verbringe ich meine Ewigkeit? Verbringe ich sie in der Gemeinschaft mit Gott? Und das nennen wir den Himmel. Oder weg von Gott, trennt von Gott, und das nennen wir die Hölle. Und wo du schlussendlich hinkommst, das entscheidet nicht jemand anderes, sondern du. Es geht um deine Entscheidung, um deine Rettung. Und Jesus Christus bietet dir die Rettung ja an. Sodom ist untergegangen wegen der Sünde von den Menschen, die darin gelebt haben. Im 2. Petrus 2,6 heißt es, später legte er die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche und vertilgte sie vom Erdboden. An ihrem Beispiel zeigte er, wie es gottlosen Menschen ergehen wird. Und die Bibel mahnt uns im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 32, denkt an Lots Frau. Und zwar geht es darum, dass wir nicht leichtfertig mit dieser Frage der Rettung umgehen. Die Frau vom Lot hat ihre Rettung wirklich leichtfertig aus der Hand gegeben. Mach du nicht den gleichen Fehler. Wie heisst es doch so schön? Aus Fehlern lernt man. Und darum, lern doch aus dem Fehler von der Frau vom Lot. Mach es besser, indem du dein Leben Jesus anvertraust. Corrie ten Boom erzählt, sie war im Konzentrationslager in Ravensbrück gewesen. Und sie sagt, ich bin die Nummer 66.730 gewesen. Dann an einem Tag beim Appell, sie sind alle in der Reihe gestanden, ist meine Nummer aufgerufen worden und ich bin zuvorderst vorne angestellt worden. Vorne an, erster Platz. Was soll das bedeuten? Warum haben sie gerade ausgerechnet mich aufgerufen? Ist das der Tag, wo ich heute sterben soll? Neben mir ist ein holländisches Mädchen gestanden. Lange Zeit bin ich so neben dir gestanden und habe dann gedacht, vielleicht bin ich der letzte Mensch, den ich ihr noch als Evangelium erzähle, weil ich möglicherweise bald tot bin. Wir haben dann ein langes Gespräch gehabt. Dann fragt sie, das Mädchen, liest du die Bibel? Nein, noch nie. Kennst du denn den Herr Jesus? Nein, wer ist das? Ich erzähle dann von Jesus, wie er am Kreuz für die ganze Welt gestorben ist. Und dann frage ich sie, ist dir jemals klar geworden, dass du einen Retter brauchst, weil du gesündigt hast? Das Mädchen sagt, ich weiss, dass ich eine Sünderin bin. Ja, und wenn du musst sterben, bist du darauf vorbereitet? Nein, sagt das Mädchen. Jesus ist die Antwort auf deine Fragen. Er ist gestorben für die Sünden von der ganzen Welt, auch für deine. Weißt du, dass Jesus dir Frieden gibt, wenn du ihn bittest, in dein Leben und ins Herz hineinzukommen? Vielleicht tötet es mich in einer Stunde, aber ich habe keine Angst. Ich weiss, dass ich zu Jesus gehöre und werde in den Himmel gehen. Und dann sagt das Mädchen, ich würde ihn gerne kennenlernen, der Jesus. Dann red mit ihm, er wird dich hören. Und an dem Morgen hat das holländische Mädchen ihr Leben Jesus gegeben. Und an dem Morgen bin ich entlassen worden und nicht umgebracht. Erst viel später hat Gori ten Boom erfahren, dass sie aufgrund von einem Fehler entlassen worden ist. Weil ihr Name ist auf einer falschen Liste gestanden. Alle anderen Frauen in ihrem Alter sind umgebracht worden. Aber sie hat überlebt. Gott hat Gori ten Boom aus dem Konzentrationslager rausgerettet, so dass sie noch vielen, vielen Menschen hat können das Evangelium weitersagen. Und er hat das holländische Mädchen gerettet, wo auf dem Appellplatz der Herr Jesus ihr Leben aufgenommen hat. Und wenn ich jetzt also in die Runde schaue, dann sehe ich viele begabte und begnadete Rettungshelfer, so wie es Gori ten Boom war. Denke ja nicht. Ja, alle anderen, aber ich, das geht doch nicht. Doch, gerade du. Schau nicht zurück auf dein Versagen, schau nicht zurück auf die verpassten Gelegenheiten. Ich könnte mir manchmal die Haare raufen, wie oft ich schon an Gelegenheiten vorbeidöselt bin oder wie ich einfach Gelegenheiten nicht wahrgenommen habe. Aber lassen wir uns davon nicht entmutigen. Weil wenn doch Gott für uns ist, wer kann denn noch gegen uns sein? Römer 8, 31. Du sagst, ich kann nicht gut reden. Ja, dann bist du in bester Gesellschaft. In 2. Mose 4,10 lesen wir: Aber Mose erwiderte: O Herr, ich bin kein guter Redner, ich bin es nie gewesen. Und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Und was hat Gott mit dem Mose gemacht? Er hat ihn gewaltig gebraucht. Und wie? Und ich bin überzeugt, dass uns Gott jetzt und da auch will brauchen. Im 2. Korinther 5,20 heißt es: So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Und unsere eigene Beziehung zu Gott, das ist Grundlage und Zeugnis für die anderen. Ich weiss, wir sind alles andere als perfekt. Aber erweisen wir uns doch als treue Nachfolger Jesu, indem wir sein Wort, die Bibel, regelmäßig lesen, täglich im Gespräch sind mit Gott. Gott schafft auch an unseren Charakteren. Er fielt und hobelt an unseren Schwächen. Und er möchte mit uns auch zum Ziel kommen. Lassen wir uns doch nicht verführen durch den Wohlstand, den wir haben, und die zeitfressenden Medien. Ich stelle fest, dass es in unserer sogenannten modernen Zeit zunehmend schwierig wird, das Wort Gottes erstens mal aufzunehmen, es auch zu verstehen, das zu verarbeiten und es dann auch in unserem Leben anzuwenden. Unsere schnelllebige Zeit lässt uns eben kaum Zeit, mal zum Nachdenken. Das eine jagt das andere. Und wir leben doch in einer Zeit, wo die Tatsache von heute morgen schon wieder hinterfragt wird. Das Denken, das ist wohl modern, aber es ist menschlich und es ist vergänglich. In Matthäus 24, 35 heisst es: Himmel und Erde werden vergehen. Und auch unsere sogenannte moderne Welt wird vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Gottes Wort, das hat Bestand. Da können wir drauf bauen. Und Jesus Christus hat Bestand. Im Hebräer 13, 8 heisst es: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das ist doch mutmachend. Und wir wollen doch vorwärts gehen. Hängen wir unser Herz nicht an die Sachen, die vergänglich sind, sondern leben wir doch die Rettung Gottes. Du bist erlöst und du hast alles bekommen, was du auch zum Leben brauchst. In Römer 8, 32 heisst es: Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also Gott hat uns absolut nichts vorenthalten. Unsere Geschichte mit dem Lot hat ganz früh am Morgen angefangen. Aber schauen wir doch mal, was sich einen Tag zuvor abgespielt hat. Ich lese dazu aus 1. Mose 18, Vers 1 und 2. Der Herr erschien ihm noch einmal bei dem Eichenhain von Mamre, eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß, sah er plötzlich drei Männer ganz in der Nähe stehen. Gott, der Herr, erschien dem Abraham in Form von diesen drei Männern. Sie verheißen dann Abraham und der Sarah einen Sohn und dann brechen die Männer richtig Sodom auf. Der Abraham begleitet die Männer ein Stück weit. Und dann heisst es, 1. Mose 18, der Vers 20 und 21, und so sprach der Herr zu Abraham: Zahlreiche Klagen über die Einwohner von Sodom und Gomorra sind mir zu Ohren gekommen. Die Anschuldigungen gegen sie sind in der Tat sehr schwer. Ich will nun hingehen und mich davon überzeugen, ob das wahr ist oder nicht. Sollten die Klagen sich als wahr erweisen, werde ich die Einwohner von Sodom und Gomorra vernichten. Zwei von diesen drei Männern sind dann bereits nach Sodom gegangen. Und der Abraham hat sehr wohl verstanden, um was es da geht. Er hat gewusst, dass die Leute von Sodom und Gomorra böse sind und dass Gott die Stadt will zerstören. Aber der dritte Mann ist abwartend beim Abraham stehen geblieben. Und dann lesen wir ab Vers 23. Abraham kam näher heran, das ist näher an den Mann angegangen, sagt: Willst du etwa die Gerechten zusammen mit den Schuldigen töten? Angenommen, es befinden sich 50 Gerechte in der Stadt. Willst du sie dann wirklich töten? Wirst du den Ort dann nicht wegen der 50 Gerechten verschonen? Ganz sicher würdest du die Gerechten nicht zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Sollte nicht der Richter der ganzen Welt gerecht handeln? Und der Herr antwortete ihm: Wenn ich in Sodom 50 Gerechte finde, werde ich um ihretwillen die ganze Stadt verschonen. Da begann Abraham noch einmal: Ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu sprechen, obwohl ich nur ein sterblicher Mensch bin. Vielleicht fehlen ja noch 5 zu den 50 Gerechten. Wirst du wegen dieser 5 die Stadt zerstören? Und der Herr sprach: Wenn ich 45 finde, werde ich sie nicht zerstören. Abraham beharrte: Angenommen, es lassen sich nur 40 finden. Und der Herr antwortete: Dann werde ich sie wegen der 40 verschonen. Ärgere dich nicht, mein Herr, wenn ich noch einmal rede, bat Abraham. Angenommen, es sind nur 30. Und der Herr sprach: Ich werde es nicht tun, wenn ich 30 finde. Da sagte Abraham: Ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu sprechen. Angenommen, es gibt nur 20. Und der Herr antwortete: Dann will ich sie wegen der 20 nicht zerstören. Schließlich sagte Abraham: Herr, bitte werde nicht zornig. Ich will nur noch ein letztes Mal reden. Angenommen, es finden sich dort nur 10. Und der Herr sprach: Dann will ich sie wegen der 10 nicht zerstören. Nach diesem Gespräch mit Abraham ging der Herr fort und Abraham kehrte nach Hause zurück. Zuerst, was der Abraham macht: Er ist ganz nahe an dem Mann gestanden. Das war ein Zeichen: Jetzt geht es um eine ganz wichtige Sache, ich muss mit dir etwas Wichtiges besprechen. Und dann fängt er an, mit Gott zu ringen. Es war nicht ein Märten, wie wir das kennen. Wir fangen mal an und dann gehen wir noch ein bisschen runter. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Wie der Abraham ist sich dieser ernsten Lage bewusst gewesen. Und er bittet auch nicht für seine Angehörigen, für den Lot und seine Verwandten. Nein, er bittet für die ganze Stadt. Und er rechnet wohl damit, dass dieser grossen Anzahl von Schuldigen nur eine verschwindend kleine Minderheit von Unschuldigen herum ist. Und interessant ist, Als er bei der Zahl 10 ankommt, hört er auf mit Bitten. Die Zahl 10 hat damals die kleinste Gruppe bezeichnet. Also es war eine Grenze, eine natürliche Grenze, die hat er nicht mehr unterschreiten. Die Zahl 10 war das tiefste, wo er hin konnte. Und bis dahin hat er gerungen mit Gott. Und Abraham steht nicht fordernd vor Gott und sagt, mach jetzt etwas. Ganz im Gegenteil, er ist mit grosser Herzensnot. Ihm sind die Leute ein Anliegen. Und er sagt auch, er ist sich bewusst, ich bin ein sterblicher Mensch, ich bin Staub und Asche. Und er sagt auch weiter bei der Zahl 30, ärgere dich nicht dran. Also Herr, ich komme schon wieder, ich hoffe, es stört nicht. Und bis zur letzten Bitte, wo er sagt, bitte werde nicht zornig. Also ich denke, jetzt habe ich schon 5 Mal, jetzt komme ich 6. Mal, irgendwann löst es ab, wenn ich wiederkomme. Aber was will der Abraham damit zum Ausdruck bringen? Er zeigt eigentlich, dass er Gott in keiner Weise das Wasser reichen kann. Überhaupt nicht. Er ist nicht der, der in der Lage ist, zu fordern. Im Gegenteil. Er ist der, der mit demütigem Herzen bittet. Und er hat 6 Mal bittet. Und wie viele Mal hat Gott Ja gesagt? 6 Mal. Er hat gesagt, 6 Mal gehe ich auf deine Bitte ein. Ich will verschonen, ich will retten, ich will nicht zerstören. Und erst nachdem der Abraham aufgehört hat mit der Bitte, ist der Herr weg. Gott will retten und er erwartet unsere Bitte. Gott hat den Abraham in sein Vorhaben eingeweiht. Er hat ihm gesagt, ich werde die Städte zerstören, weil die Leute so böse sind. Und wir, heute, wir haben doch die Bibel, wir haben das Wort Gottes, wo der Heilsplan von Gott drinsteht. Also wir sind auch heute und jetzt eingeweiht in das, was Gott gemacht hat und was er noch wird tun. Wir wissen es. Und das Evangelium, das ist doch der Rettungsplan für uns Menschen. Können wir uns erlauben, dass wir nicht beten? Nicht beten bedeutet doch, dass uns der Rettungsplan Gottes eben doch nicht so wichtig ist. Und dass die Menschen, die um uns herum verloren gehen, eben doch nicht so wichtig sind. Der Ole Hallesby schreibt in seinem Büchli mit dem Titel «Vom Beten»: «Ich habe viel gesündigt gegen meinen himmlischen Vater, nachdem ich bekehrt war, und habe ihm viel Sorgen gemacht in all den 25 Jahren, die ich mit ihm lebe. Aber nun erkenne ich, dass die größte Sünde nach meiner Bekehrung, das, womit ich Gott am tiefsten betrübt habe, die Vernachlässigung meines Gebetes war. Denn diese Vernachlässigung ist die Ursache meiner übrigen Versündigungen und Unterlassungen. Die zahllosen Gelegenheiten des Gebets, die ich ungenutzt vorübergehen ließ, die vielen Erhörungen, die mir zugedacht waren, wenn ich doch nur gebetet hätte. Ja, Gottes Bereitschaft zur Vergebung ist gross und er lässt sich eigentlich runter, um unsere Gebete zu erhören. Und unsere Gebete, die bewegen doch den Arm Gottes. Und selbst nachdem der Abraham 6 Mal gebetet hat, bleibt der Herr noch stehen und wartet. Und erst, wo der Abraham aufgehört hat, bitte, ist der Herr fortgelaufen. Und das ist doch für uns der Steilpass Gottes, dass wir hartnäckig bleiben im Gebet, dass wir dranbleiben, immer und immer wieder zu Gott bittet, dass auch Menschen gerettet werden. Ich möchte jetzt noch kleine Klammern auftun und einfach ermutigen, dass wir mit Gott im Gespräch bleiben. Ein Lied fängt mit den Worten an, wenn die Last der Welt mir zu schaffen macht, hört er mein Gebet. Und es gibt da rein gar nichts, was du Gott nicht könntest sagen. Schütt doch dein Herz bei ihm aus, egal zu welcher Tageszeit, egal an welchem Ort du bist. Wenn ich im Geschäft bin, gehe ich einmal über den Mittag, einen Spaziergang machen und ich rede dann einfach mit Jesus über all das, was mich bewegt, über all das, was mich beschäftigt, halt einfach frisch ab der Leber. Und das tut dir so gut. Versuch nicht, deine Sorgen und deine Probleme alleine zu tragen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist so anstrengend und es raubt einem alle Kraft. Wirf doch deine Sorgen im Gebet auf Jesus. Behalte deine Verletzungen, Schmerzen, Ängste und Überforderungen nicht für dich. Gib den Lastenrucksack Jesus ab. Er hat verheißen, sich darum zu sorgen, im 1. Petrus 5, 7. Das heisst nicht, dass sich dann alles so ergibt, wie ich das gern hätte. Jesus löst unsere Sorgen und Probleme so, wie es für uns am besten ist. Auch wenn wir das nicht immer verstehen. Und ich sage dann immer, wie sollen wir mit unserem Erbsli-Verstand Gott verstehen können? Ich weiss nur eins, Gott macht keinen Fehler. Wir gehen zurück zum Abraham. Der Abraham hat ja sein Gebet bei der Zahl 10 beendet. Aber Gott selber hat einen Weg gefunden, der noch weit unter dieser Zahl 10 zu liegen kommt. Es ist nämlich die Rede von dem einen, Christus, der stellvertretend auf Golgatha für unser Leben, wo sein Leben für uns gelassen hat. Im 1. Petrusbrief 1,19 heißt es, er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Mit dem einmaligen und vollkommenen Opfer von Jesus Christus hat Gott seine Retterliebe festgemacht. Gott will retten, und das habe ich auch selber erlebt. An dieser Veranstaltung, wo das Evangelium verkündet worden ist und ich im Herzen gewusst habe, dass ich mich für Jesus entscheide, dort habe ich mich nicht getraut. Gott hätte die Akte Stefan Benz abschliessen können. Mit der Begründung, Angebot abgelehnt. Stempel drauf. Aber Gott will doch retten. Und er hat mir einen Monat später nochmals eine Chance gegeben. Und dann habe ich mich für Jesus Christus entschieden. Anstatt von dieser geschlossenen Akte ist mein Name im Himmel eingetragen worden. So wie es in Lukas 10, Vers 20 heisst. Und ich frage dich heute Morgen, ist dein Name auch im Himmel eingetragen? Wenn das noch nicht der Fall ist, dann tu den Schritt. Vertrau dein Leben Jesus Christus an. Und wenn du dich nicht getraust, so wie ich damals, dann möchte ich dir Mut machen. Mach es dennoch. Komm doch auch nach dem Gottesdienst auf mich zu. Weil wenn du dich nicht getraust, dann weiss ich genau, von was du redest. Komm auf mich zu. Gott will retten. Amen.